SWR 2 Forum.
Das Trauma von Winden, gibt es Lehren aus dem Amoklauf? Mit Thomas Ihm am Mikrofon. Vor 10 Jahren am Vormittag des 11. März fand vor den Toren Stuttgarts ein Verbrechen statt, das uns bis heute beschäftigt. Ein 17-Jähriger tötete in und bei Winden 15 Menschen und zuletzt sich selbst. Die Tat führte zu einer Diskussion, die bis heute andauert. Muss das Waffenrecht radikal verschärft werden? Wie erkennt man mögliche Amokläufer? Sind Gewaltdarstellungen in Medien und Videospielen Auslöser von Gewalt? Und wie können sich Schüler und Schulen vor mörderischen Angriffen schützen? Dazu diskutieren Ines Geipel. Sie ist Schriftstellerin, Roman Grafe, Journalist und Gründer der Initiative Keine Mordwaffen als Sportwaffen, und Adolf Gallwitz, Polizeipsychologe und früherer Professor an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. Herr Gallwitz, Sie waren vor 10 Jahren als Polizist ganz nah am Geschehen dran. Was haben Sie vor 10 Jahren gemacht und was haben Sie da erlebt?
Ja, ich war der Berater des damaligen Innenministers Rech und erinnere mich noch ganz genau, dass mich beim Frühstück die Information erreicht hat und ich dann auf dem schnellsten Weg nach Stuttgart gekommen bin, um meinen Dienstherrn, den Innenminister, für alle Veranstaltungen und Themen zur Verfügung zu stellen.
Mussten Sie da improvisieren oder hatten Sie ein Konzept? Ein Amoklauf ist ja auch für einen Polizisten etwas Ungewöhnliches.
Naja, das Eigenartige ist, dass ich wenige Tage vorher in Bad Krozingen eine Veranstaltung gemacht habe, genau zu diesem Thema. Ich habe schon öfters Veranstaltungen zu dem Thema gemacht, weil die Polizei sich ja nicht nur seit Erfurt exzessiv darauf vorbereitet. Und an diesem Abend in Bad Krozingen hat sich die lokal zuständige Zeitung nicht besonders dafür interessiert, weil sie gesagt haben, das ist jetzt kein Thema, wo wir jemanden hinschicken.
Der Amoklauf von Erfurt 2002, auch er wird Thema dieser Sendung sein. Roman Grafe, Sie haben den Amoklauf von Winden und Wendlingen nicht nur beruflich zu Ihrem Thema gemacht, mit der Initiative Keine Mordwaffen als Sportwaffen. Legen Sie den Fokus insbesondere auf das Tatwerkzeug oder die Tatwerkzeuge. Ist für Sie jeder, der eine Waffe besitzt, eine mögliche Gefahr für andere?
Ja, man muss nicht Dostojewski gelesen haben oder Kleist, um zu wissen, dass jeder Mitmensch unter bestimmten Umständen zu Gewalt fähig ist und man selber vor allen Dingen auch. Und insofern, die Gefahr geht ja nicht bloß von Waffenbesitzern aus, von Sportschützen oder Jägern oder anderen legalen Schusswaffenbesitzern, sondern eben auch, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dem Nächsten Gewalt anzutun. Aber die Legalwaffenbesitzer haben es halt leichter. Sie haben Fernwaffen, sie haben Waffen, mit denen man schnell viele Menschen töten kann und auch leicht und die Tötungshemmung auch kleiner ist. Die Opfer haben weniger gute Fluchtmöglichkeiten und vor allen Dingen, es waren eben die Waffen der großen Amokläufer in westlichen Demokratien in den vergangenen Jahrzehnten, legale Schusswaffen.
Sie haben zum 10. Jahrestag des Massakers von Winden ein Sachbuch geschrieben, über 600 Seiten lang. Das ist Amoklauf für Amoklauf eine recht deprimierende Lektüre. Wer wird das lesen?
Na, mal sehen. Ich möchte es nicht lesen und hoffe auch, dass andere es lesen werden. Und ich habe es geschrieben. Es war eine Qual oft und es war wie beim Gang zum Zahnarzt. Ich wusste gleich, tut's wieder weh. Dachte auch an Arbeitsverweigerung in diesen 4 Jahren Schreibzeit und mehrjährige Vorrecherchen. Aber ich dachte, es sei sinnvoll und notwendig, den Horror und das Leid dieser Amokläufe und auch der vielen Morde zwischen den spektakulären Amokläufen mit Legalwaffen so zu schildern, dass etwas von diesem Elend vermittelt werden kann und der Impuls entsteht, so geht's nicht weiter. Und wenn jetzt ja Journalisten wie Sie nachfragen und auch Lehrer und Politiker und andere Vermittler des öffentlichen Dialogs und Gestalter des öffentlichen Meinungsstreites, dann hoffe ich, dass wir aus diesem Kreislauf der Folgenlosigkeit herauskommen, dass wir alle längst wissen, was zu tun ist, aber es nicht tun.
Frau Geipel, Sie waren Spitzensportlerin in der DDR. Sie lehren als Professorin an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Und Sie schreiben sowohl Romane wie Sachbücher. 2002, wir haben es eben schon von Herrn Gallwitz gehört, erschoss ein 19-Jähriger an einer Schule in Erfurt 16 Menschen und anschließend sich selbst. Darüber haben Sie recherchiert und geschrieben. Und ähnlich wie Herr Grafe haben Sie dann 10 Jahre später auch noch einmal das Thema Amok in einem Buch verarbeitet. Haben Sie den Eindruck, dass wir heute weiter sind als vor 10 Jahren bei Winden oder mittlerweile 17 Jahren seit Erfurt oder so, wie Herr Grafe es eben angedeutet hat, dass sich doch wenig getan hat?
Naja, ich glaube, wir sind uns einig, dass diese Amok-Taten in dem Sinne überkomplexe Ereignisse sind und nicht umsonst töten diese jungen Männer, eben insbesondere Erfurt und Winnenden, an Schulen. Sie garantieren sich so maximale Resonanz, Böden und Räume. Und klar war Erfurt ein Schlüsselmoment für diese Art Schule des Tötens, glaube ich schon. Wir wissen, dass es davor genug Amoktaten gab und danach auch. Und wir wissen aber auch, Erfurt war eine absolute Katastrophe, eben auch was den Rettungseinsatz betraf. Das war ja auch die Idee des Buches, zu sagen, wenn denn es eine nächste Katastrophe geben sollte, sollten wir besser vorbereitet sein. Und meines Erachtens, das war jetzt Ihre Frage, hat Winnenden eben, was die umgesetzten rechtlichen und auch technischen Maßnahmen angeht, einiges deutlich anders gemacht als Erfurt. Aber wir wissen auch, dass rechtliche und technische Maßnahmen in diesem Zusammenhang nicht das Nonplusultra sind, allein.
Der Mensch als Zuschauer vergisst ja schnell, Nachrichten werden wortwörtlich konsumiert und dann vergisst man die Katastrophe, den Terroranschlag, den Amoklauf. Übrigens SWR 2, das Archivradio von SWR 2, bringt nochmal eine Zusammenstellung, eine halbe Stunde O-Töne von diesem Tag. Und wenn man das nochmal hört, ist das auch sehr, sehr eindrücklich und sehr beklemmend. Frau Geibel, Sie haben sich jetzt dieses Thema gewählt und sind dann dabei geblieben oder es hat Sie nicht losgelassen. Warum hat Amok diese Qualität?
Ja, also als dieser erste Amoklauf an einer Schule war in Erfurt, gab es einen unglaublichen Aufriss auch in der Gesellschaft selber. Ich erinnere mich an diese ganze mediale Beschallung, diese ewigen vielen Talkshows, Diskussionen. Es ging um die Waffe. Und wir haben ja, glaube ich, über diese Jahre hin auch ein bisschen klarer herausstellen können, was das Muster ist. Also einerseits dieser in dem Sinne fast schlichte Kontext, in dem so ein Ereignis abläuft, aber natürlich eine lange Vorgeschichte. Die Täter sind männlich, sie schießen aus der Mitte der Gesellschaft, es gibt diese akribischen Vorbereitungen, die Schläferexistenz, es wird mehrfach angekündigt, wir wissen mehr über die Mobbingstruktur. Also alle diese Punkte, wie sich sozusagen so eine Tat zusammensetzt und dieses Todesszenario umgesetzt wird, und gleichzeitig wissen wir, wie eng es um so eine toxische Männlichkeit in diesen heutigen Gesellschaften bestellt ist. Wir wissen mehr auch über diese Schule des Tötens, wie rasant gelernt wird. Und ja, der Horror bleibt der Horror. Und vor allen Dingen das, was mit den Opfern passiert und den Betroffenen. Also diese ganz lange Folgenschlaufe im Grunde auch, ja, die wir anschauen, wenn eine solche Katastrophe sich ereignet. Ich glaube, das hält uns alle fest. Es ist schier nicht möglich, sich abzuwenden.
Ich möchte aus diesem Bouquet der Themen und Perspektiven, die Sie gerade hier formuliert haben, eines herausgreifen. In den Berichten über den Amoklauf von Winden ist der Täter teils mit seinem Klarnamen benannt und teils in der halb anonymisierten Form als Tim K. Herr Grafe, Sie haben mir vor der Sendung gesagt, dass man besser nicht den vollen Namen nennt, weil dies eine Art von Täterverherrlichung sei. Teilen alle diese Einschätzung, Herr Gallwitz?
Ja, auf alle Fälle noch mehr. Eine absolut abgespeckte, magere Berichterstattung, wobei man da natürlich an die Grenzen stößt, weil wenn ich jetzt an die Aktivitäten von Stern und Spiegel denke, die haben natürlich alles zunichte gemacht. Die haben dann die sozialen Netzwerke abgeschöpft, um dann riesige, ganzseitige Bilder zu veröffentlichen. Aber das wäre eigentlich seit vielen Jahrzehnten auch im Umgang mit Suiziden von prominenten Menschen die Art und Weise, um die Nachahmergruppe einfach zu reduzieren.
Ist ein Amoklauf ein herostratischer Akt, also ein Verbrechen aus Ruhmsucht? In der Antike brannte der Grieche Herostratos einen Tempel nieder, eines der sieben Weltwunder, um seinen Namen unsterblich zu machen. Das hat ja nun auch funktioniert. Sind die Attentäter von Erfurt, von Winden in diesem Sinne zu Mördern geworden?
Also auf alle Fälle hat's was damit zu tun. Ich möchte das so ein bisschen Luft aus dem Begriff Amok. Frau Geibel hat ja schon einige Kennzeichen angesprochen. Dieses Planungsmoment, dieses Leaking, auch andere teilhaben lassen, diese Verengung der Möglichkeiten, dieser Verlust der Überstiegsfähigkeit zwischendurch, fantasieren, was man alles machen könnte und dann wieder in die Realität zurückgehen, der zunehmende Hass und am Ende der Suizid. Das ist ein persönlich motiviertes Attentat oder eine persönlich motivierte Gewalttat. Der Amok, der hat eigentlich mehr mehr in Richtung Papua-Neuguinea etwas zu suchen, wo die Leute mit und ohne Drogen und Trance gar nicht mehr genau wissen, wenn sie dann hinterher aufwachen, falls sie sich nicht umbringen, was sie gerade eben gemacht haben. Das ist nicht das, was wir in der ersten und zweiten Welt, also in den Vereinigten Staaten, in Europa und in anderen Ländern mit zu tun haben.
Was wissen wir denn heute über den Typus unserer Amokläufer? Erfurt 2002, Emstetten 2006, Winden 2009. Was sind das für Menschen?
Also wir wissen auf alle Fälle, dass da ganz große Tragiken dahinterstehen, was die Persönlichkeit betrifft. Übrigens haben wir ganz wenige auch junge Frauen gehabt in dem Bereich. Wir wissen, dass die aus den schulischen und zwischenmenschlichen Zusammenhängen rausgefallen sind, dass vereinzelt auch exzessiver Konsum von gewalttätigen Spielen eine Rolle gespielt hat. Beschäftigung mit Amokläufen, ein sehr ungünstiges Selbstkonzept, wo man eigentlich auch in der Zeit, wo man die jungen Menschen noch erreichen konnte, nichts mehr verändern konnte, in Kombination mit Bindungs- und Erziehungsdefizite, manchmal auch bei den Vereinigten Staaten Problemen aus dem Multiproblemmilieu heraus. In keinem der Fälle haben wir Schutzfunktionen gehabt, was jetzt Mitgliedschaften außerhalb des Schützenvereins betrifft oder stabile emotionale Bindungen oder soziale Unterstützungen und immer so diese Risikopersönlichkeit, also sozialer Mangel, Unfähigkeit zur Kommunikation und Unfähigkeit mit Konflikten umzugehen. Und natürlich ex post, beziehungsweise wenn sie psychiatrisch aufgefallen sind, dieses Temperament und die Persönlichkeitseigenschaften, dass wir in ungefähr 20% der wenigen Fälle, man muss einfach mal sagen, es ist Gott sei Dank ein extrem seltenes Ereignis, in der wenigen Fälle dann natürlich auch Persönlichkeitsstörung, narzisstische Persönlichkeit, niedrige Werte, was Emotionen betrifft, ohne dass es in Richtung Psychopathie geht. Also niedrige Verhaltenshemmung und eine hohe Verhaltensaktivierung.
Gibt es den Täter? Also ist es eher der passive Typ, der nicht so auffällt, der Stille, oder ist es der aggressive, der Prahler? Was macht den typischen jungen Mann aus, der möglicherweise zu so einem Verbrecher werden könnte?
Nee, den haben wir eben nicht, den typischen. Wir haben den, der an der Schule auffällt, und wir haben den, der so unauffällig ist, dass man gar nicht merkt, wenn er überhaupt nicht im Unterricht ist. Und das ist ja das Problem. Wir können nur so bei der Analyse der wenigen Fälle der letzten Jahrzehnte gucken, was so für bestimmte Merkmale und Eigenschaften einfach ein bisschen bei den wenigen Fällen häufiger auftreten.
Herr Geiwitz hat es jetzt schon deutlich gemacht, was mir in der Auslegeordnung verschiedener Fälle immer wieder aufgefallen ist, ist das Thema, das Nonverbale des Täters, aber auch das Nonverbale des Umfelds. Ja, also man hat so das Gefühl, das ereignet sich an so einem merkwürdigen Sprachloch. Was aber auch ein Punkt, da wird sicher Herr Grafe was dazu sagen, ist, dass genau diese Jungs, dieser Typus auffällig mühelos an Waffen herankommt. Also die haben ja entweder bei Steinhäuser war das da richtig eine Militärausbildung gehabt, bei einem ehemaligen Soldaten oder eben in Winnenden hat ja praktisch der Vater wie an die Waffe ein Stück weit auch herangeführt und die Waffe lag dann eben im Schlafzimmer, im Schrank. Also das ist ja alles bekannt und das sind natürlich eben auch so Momente, die dann zu dieser destruktiven Kreativität auch führen können.
Ja, mit einer Waffe, die ich nicht habe, kann ich nicht schießen. Und das Gegenteil ist genauso richtig. Und ja, seit 100 Jahren wissen wir das. Und auch länger, 1875, ist ein Amoklauf in einer Schule in Saarbrücken gewesen und 1913 in einer Bremer Schule mit mehreren erschossenen Schülerinnen. Ja, es ist bekannt. Es ist auch bekannt, dass vor diesen und nach diesen und zwischen diesen spektakulären Amokläufen viel mehr Menschen mit Legalwaffen, mit Sportwaffen erschossen werden. Nur diese Fälle werden als bedauerliche Einzelfälle heruntergespielt oder heruntergeredet, kleingeredet von Schützenfunktionären, von Propagandisten, aber auch von Politikern, die ihnen hörig sind und diese Schützenpropaganda eins zu eins dann nachsprechen, Spitzenpolitiker bis hin ja zu Bundestagsabgeordneten. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Zahlen nach dem Winnender Amoklauf, die Opferzahl, ja mal ernst nehmen, mehr als 80 erschossene Menschen getötet mit Waffen von Sportschützen, das ist die siebenfache Opferzahl derjenigen, die in der Schule in Winnenden erschossen wurden, da waren es 12. 9 Schüler, 3 Lehrerinnen. Wir können also feststellen, 10 Jahre später hatten wir das Winnender Schulmassaker 7-mal, nur eben verteilt auf bedauerliche Einzelfälle. Und die Gesellschaft will das nicht wahrnehmen, will auch nicht das, was längst bekannt ist, ernst nehmen. Ja, es ist unangemessen, mal milder ausgedrückt, den Opfern gegenüber und nicht bloß denen, die wir zu beklagen haben, sondern auch die nächsten Opfer. Es vergeht ja kein Jahr in Deutschland, in denen nicht Menschen mit Waffen von Sportschützen getötet werden. Ja, wir werden demnächst wieder vor Gräbern stehen und danach wieder, bis das getan wird, was in Großbritannien 1996 oder in Australien 1996 nach 2 verheerenden Amokläufen jeweils getan wurde, eine wirksame Verschärfung des Waffenrechts und keine Pseudo-Verschärfung wie nach dem Winnender Amoklauf. Und das getan wird, was in Japan schon in den 70er Jahren gemacht wurde, dass Privatleute grundsätzlich nicht an halbautomatische Waffen herankommen.
Was Sie da Schützenpropaganda nennen, das würden die Schützen sicherlich nicht als Propaganda bezeichnen, sondern schlicht und einfach als Argumente, die man eben so äußert, wenn man einem Hobby nachgeht. Als Journalist darf man und muss man auch den Advocatus Diabolus geben. Und weil wir keinen Schützen am Tisch haben, muss man einfach auch mal vielleicht sagen, dass es ja halt viele Leute, 1,5 Millionen gibt, die den Schießsport vollkommen friedlich und vollkommen gewaltfrei und vollkommen unauffällig ausführen und die sich natürlich durch solche Argumente dann auch angegriffen fühlen. Aber das Thema kennen Sie ja, damit sind Sie täglich konfrontiert praktisch, oder?
Ja, was heißt Hobby? Also solange die mit Lichtpunktgeräten hantieren, wie die olympischen Fünfkämpfer, ist dagegen nichts zu sagen. Sollen sie doch Schießen spielen? Also ich mache es nicht mehr seit Kindertagen und seit Jugendtagen und kann nach alledem, was auf der Welt mit Schusswaffen gemacht wurde, auch keine Freude mehr dabei empfinden. Wenn man sich überlegt, wie viele Menschen erschossen wurden, es ist das Massenvernichtungsmittel des vergangenen Jahrhunderts und auch dieses Jahrhunderts bisher. Und wenn man überlegt, wer alles erschossen wurde, nicht bloß Tausende von Juden, die in die Grube geschossen wurden und nicht bloß der Beatle John Lennon und nicht bloß der schwedische Ministerpräsident Olof Palme und ja unzählige Unbekannte, weiß gar nicht, ob man überhaupt noch am Schießen Freude haben kann und Spaß haben kann. Aber wenn andere dann Spaß haben, sollen sie es doch machen mit Lichtpunktgeräten. Wenn die olympischen Fünfkämpfer das können, dann kann es auch der Dorfschütze eigentlich. Und es gibt andere Alternativen, Druckluftwaffen, die sind nun deutlich weniger gefährlich und mit einer Druckluftwaffe macht man auch keinen Amoklauf und auch einen einzelnen Menschen zu erschießen mit der Druckluftwaffe ist relativ schwierig. Es ist ganz was anderes. Und ein Hobby zu haben, letztlich mit einer Pumpgun zu schießen, das war Teil der Ausrüstung von Robert S. in Erfurt. Oder eine Beretta zu haben, das ist eine amerikanische Militärwaffe, die Standardwaffe der US Army gewesen, jahrzehntelang. Das hat der Winnende Amokläufer Tim K. für sich beansprucht und darüber hinaus weiter Pistolen, Tatwaffe in Lörrach beim Amoklauf und so weiter. Was heißt denn Hobby? Ich kann alles zum Hobby erklären. Und was die Propaganda betrifft, das ist der Propaganda immanent, dass die Propagandisten sagen, ich schwindel nicht und ich lüge nicht. Da erwarte ich gar nichts anderes, als dass die es abstreiten. Und man sieht, wie frech sie gelogen haben, bis hin zum DSB-Schützenpräsidenten Ambach oder seinem Stellvertreter nicht bloß geschwindelt haben, beide gelogen haben, vor laufender Kamera und so weiter. Auch in der ARD. Und das so dreist, muss man erstmal sein. Und dann soll man sich noch nicht noch beschweren im Nachhinein, wenn jemand sagt, das sind Propagandisten.
Jetzt fehlt uns natürlich hier die Möglichkeit des Faktenchecks. Herr Gallwitz, gibt es eine Kausalität zwischen Täter, Waffe und Motiv?
Also man muss sagen, dass es kaum Fälle gibt, wo Straftaten mit legalen Waffen begangen werden. Die sind mehr oder weniger im vernachlässigenden Bereich, was die Anzahl der Fälle, nicht was die Wirkungen betrifft. Es hat sich auch gezeigt, dass sozial integrierte Legalwaffenbesitzer eigentlich nicht auffällig sind. Das heißt, wir haben den Bereich, und der ist ja 2003 schon im Waffengesetz geregelt gewesen, der Untersuchung, der eingehenden Untersuchung der psychischen Eignung für das Führen einer Schusswaffe, wo die entsprechenden Behörden auch Gebrauch davon machen. Das ist übrigens auch etwas, was man übertragen sollte auf eine andere Waffe, die häufig als Waffe verwendet wird, nämlich das Kraftfahrzeug. Also wir haben junge Menschen, die saufen sich bis zum 16. Lebensjahr ein Kuma nach dem anderen ins Gehirn und machen dann den Führerschein und sind dann auf einmal ganz unauffällig und gesund. Also ich will damit nur sagen, wir haben hier wirklich zwei Bereiche, wo sich die vor allen Dingen jungen Menschen unterscheiden. Und da spielen nicht nur die Zugänglichkeit zu Schusswaffen eine Rolle, sondern 25, 30 andere Faktoren, die einfach so ein bisschen runterfallen, wenn solche Bilder da im Raum stehen, die angesprochen werden.
Das SWR2-Forum zum Thema Das Trauma von Winden gibt es Lehren aus dem Amoklauf mit Adolf Gallwitz, Roman Grafe und Ines Geipel. Frau Geipel, werden wir den Opfern von Winden und Weidlingen gerecht, wenn wir jetzt über das Waffenrecht reden? Ist das eine Ehrung der Opfer oder ist es möglicherweise auch nur ein Nebenkriegsschauplatz, also fast schon eine Verhöhnung?
Nein, das glaube ich nicht. Die Waffe ist in diesem Kontext etwas absolut Elementares und ich glaube schon, dass der Weg oder auch der Vorstoß von Herrn Grafe, er würde vielleicht weitergehen, aber den Zugang zu Waffen maximal zu erschweren, wenn nicht zu verunmöglichen, der richtige Ansatz ist. Gleichwohl, ja, ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, nach 10 Jahren zu fragen, wie gehen Mütter, Angehörige oder wie geht das Leben, ja, nach so einem öffentlichen Morden, das ist es ja, ja, so ein Amoklauf in einer Schule ist eine öffentliche Hinrichtung. Also wie kann man nach so einem Tötungsakt, also wie geht Familie, wie geht Bindung, wie kommt man mit der Einsamkeit klar, mit den Ängsten? Also ich glaube, dass das wenigstens genauso in das Gespräch gehört. Ja.
Wie ergeht es denn den Opfern jetzt und den Angehörigen? Ich habe viele Geschichten gelesen, manche von unfassbarem Leid, Menschen, deren Leben vollkommen aus der Bahn geraten ist und man kann sicher sagen, dass es nie wieder so sein wird wie früher. Andere scheinen damit irgendwie zurechtzukommen. Das betrifft natürlich auch die Polizisten, die dann vor Ort sind, die mit all dem Leid dort konfrontiert worden sind. Wie ergeht es den Menschen nach Winden heute, 10 Jahre später? Haben die meisten zurückgefunden zu einer Normalität?
Ich denke, das ist unterschiedlich verteilt. Es hat was mit diesem Stichwort Coping zu tun, unabhängig von dem, was die Unfallversicherung dort den einzelnen Familienmitgliedern, Hinterbliebenen angeboten hat. Es ist so, dass manche Menschen mit und ohne therapeutische Hilfe ein ganzes Leben dran zu kauern haben, um dieses, ja, nicht mehr rückgängig zu machen, der und nicht zu verstehende Ereignis in ihren eigenen Lebenslauf einzubauen. Und solange ich das nicht kann, bin ich schwerst traumatisiert und habe Schwierigkeiten, einfach zurückzufinden.
Wie funktioniert dann so eine Traumatherapie?
Naja, die Traumatherapie ist zuerst einmal der schwierige Weg in das Ereignis hinein. Und bei so einem Menschen werden ja alle Ängste und alle Sorgen und Nöte und Probleme des gesamten vorigen Lebens aktiviert. Und er kann nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was jetzt ausgelöst ist durch dieses Trauma und dem, was unabhängig davon bestanden hat. Und dann geht's eben darum, was kann ich von diesen Dingen annehmen, um wieder praktisch die Kontrolle über mich selber zu übernehmen und nicht in ständiger Angst, wenn irgendetwas knallt, eine Fehlzündung im Straßenverkehr, dann das Gefühl zu haben, jetzt passiert wieder etwas, jetzt wird wieder geschossen. Das heißt, es geht Stück für Stück zuerst mal um die Verantwortungsübernahme für die eigene Person. Und da haben wir ja diesen Punkt abstrakte Gefahr. Das ist ja mittlerweile ein Ritual geworden, wenn der Bundesinnenminister zur Weihnachtszeit sagt, es gibt eine abstrakte Gefahr für alle Weihnachtsmärkte in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt jetzt aber nicht, dass es eine konkrete Gefahr gibt, sonst wäre ja dieser einzelne bestimmte Weihnachtsmarkt schon geschlossen gewesen. Aber was macht es mit der Bevölkerung? Ich habe jetzt die Information, absolute Sicherheit gibt es nicht. Es ist durchaus möglich, dass ein Anschlag auf irgendeinen Weihnachtsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt, den wir nicht kontrolliert vorhersagen konnten. Und jetzt gehe ich auf den Weihnachtsmarkt und genieße den Glühwein. Ja? Also das ist ja auch ein Problem des mehr oder weniger normalen, eine absolute Gesundheit und Normalität, es gibt ja nur Abwesenheit von Störungen, gibt es nicht, der geht jetzt auf den Weihnachtsmarkt und gibt sich den Freuden hin, wo er den Eindruck hat, das war früher mal anders. Also das ist so ein winziges Beispiel, was sich jetzt verändert. Und wenn Sie den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin nehmen, das ist ja für die Opfer auch kein Unterschied, ja, ob das sinnlos in der einen Richtung oder sinnlos in der anderen Richtung ist. Die haben die gleiche Problematik der Aufarbeitung, die haben die gleiche Problematik, wieder zurückfinden zu müssen in den Alltag und die Problematik, einen wichtigen Menschen aus ihrer Mitte auf eine sinnlose Art und Weise verloren zu haben.
Und wir haben auch bei diesem Fall wieder erlebt, wie demütigend Behörden gegenüber den Opfern und Betroffenen reagiert haben. Das war ja ein großes Thema. Und ich dächte schon, dass es auch ein Thema ist, dass wir sehr trainiert mittlerweile sind im Hinblick auf diese Katastrophen, dass die Halbwertszeit der Trauer auch im medialen Raum immer kürzer wird, immer kürzer angesetzt wird. Also dieses merkwürdige Verhältnis von Skandalisierung und unserem Umgang innerhalb einer hypernervösen Gesellschaft. Also da kann man wenigstens Fragen stellen.
Das ist auch ein Grund, weswegen Traumatisierung eigentlich mehr zum persönlichen individuellen Problem verschoben wurde. Mhm. Sie bekommen immer weniger Zeit von der Gesellschaft. Mhm. Beispiel, ein Witwer, eine Witwe, da ist man davon ausgegangen, früher, es ist ein Trauerjahr, 12 Monate, haben die aus irgendwelchen Gründen einen Partner gefunden, wo sie innerhalb dieser 12-Monatsfrist geheiratet haben, mussten sie eine erhöhte Gebühr beim Standesamt. Also ich will damit nur sagen, die Gesellschaft ist davon ausgegangen, es gibt ein sogenanntes Trauerjahr. Das haben wir schon lange nicht mehr. Und auch im Bereich Opfer von Gewaltdelikten ist es nicht mehr da. Von dem Moment, wo es aus dem Schirm des Beleuchtens in den Medien rausgenommen wurde, sagt man, ja, also jetzt haben wir es lang genug gehört, jetzt muss auch irgendwann mal wieder gut sein und man muss sich wieder mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigen. Und das, wie Sie zu Recht sagen, übt schon einen Einfluss auf die besondere Sinnlosigkeit dann aus. Ja? Wenn man jetzt auch noch sagt, es war nicht nur sinnlos, sondern jetzt haben wir das auch, sind wir das dann irgendwann mal leid und jetzt sollten wir uns wieder mit anderen Schreckensnachrichten oder mit positiven Nachrichten beschäftigen.
Der Herr Grafe hat vorhin gesagt, vielleicht, wenn ich das sinngemäß jetzt nochmal aufnehme, vielleicht ist da draußen vielleicht schon ein junger Mann, der den nächsten Anschlag vorbereitet. Wir wissen es nur noch nicht. Gleich nach der Tat von Winden und Weidlingen gab es dann ja einen Sonderausschuss des Landtages von Baden-Württemberg und dort wurde insbesondere der Präventionsgedanke hervorgehoben. Es wurden auch Mittel zur Verfügung gestellt. Haben Sie in dieser Runde hier den Eindruck, dass von der Seite der Prävention her genügend getan wurde und vor allem, was wurde da getan?
Also es war eine ganze Menge, muss man sagen. Was jetzt da letztlich geblieben ist, sei mal dahingestellt. Aber es war zu befürchten, dass es ähnlich wie bei Erfurt neben Empfehlungen und Forderungen und Vorschlägen zu nichts kommt. Wenigstens hat die Landesregierung diese Kommission gegründet und es waren ungefähr 39 Handlungsempfehlungen aus 5 großen Themenbereichen. Gewaltprävention, Zugang zu Waffen, Gewaltdarstellung in den Medien. Ich denke, Sicherheitsmaßnahmen an Schulen war sehr wichtig. Stärkung des Erziehungsauftrags der Eltern. Also man sieht, das geht auch so ein bisschen über diese unmittelbare Beschäftigung mit Verschärfung von Gesetzen hinaus. Schulpsychologische Beratung. Man hat ja dann beschlossen, in Baden-Württemberg mehr Schulpsychologen einzustellen. Dass das leider auf Kosten der Sozialarbeiterstellen gegangen ist, das hat man dann nicht mehr so mitbekommen. Gewaltpräventionsprogramme, Medienpädagogik, allgemeine Sicherheit an Schulen, Zusammenarbeit mit der Polizei und ein Alarmierungssystem. Also da gingen dann die beiden Behörden aufeinander zu und es wurden auch Baupläne und Übungen ausgetauscht und Übungen gemacht. Ja, und dann sollte man auch noch das neue Waffenrecht 2003, 2008 evaluieren. Das ist immer noch im Gange und das letzte war, glaube ich, Strafverfolgung im Internet, also eine stärkere Strafverfolgung, gerade bei jungen Leuten in kurzer Zeit, damit einfach irgendeine Reaktion der Gesellschaft ist, wenn irgendetwas gepostet, gemacht wird.
Ich habe das alles aufmerksam gehört und wenn ich jetzt das zusammenfasse und Sie frage, Herr Geiwitz, ist das nicht auch eine Bürokratisierung des Phänomens? Also mir ist zum Beispiel in der Folgediskussion aufgefallen, dass vor allen Dingen die Polizei viel gemacht hat. Bestätigen Sie das? Also zum Beispiel die Einsatzkonzepte Erfurt, Binnenden waren ja nun wirklich komplett andere. Und wenn ich eben mit Polizisten im Gespräch war, hatte ich schon das Gefühl, da wird jetzt doch sehr anders umgegangen, wird trainiert. Also das würde mich nochmal interessieren, wie Sie das sehen.
Das ist in der Tat so. Auch nach Winnenden hat es nochmal einen Schub gegeben. Die persönlich motivierten Gewalttaten sind jetzt ganz nahe an jeden einzelnen Polizeibeamten gekommen. Das heißt, ich bin zur falschen Zeit am falschen Ort, wenn Sie so wollen, und dann bin ich mittendrin und kontaktiere nicht meine Kollegen von den Sonderkommandos, die das dann übernehmen, sondern das ist ja auch eine neue Wende. Und deswegen beschäftigt sich jede einzelne Beamtin und jeder einzelne Beamte seit einigen Jahren auch ganz exzessiv damit, übt nicht nur, das ist ähnlich wie die Geiselnahme Gladbeck, das hat zu einem richtigen Paradigmenwechsel geführt, wo die Polizei hier aufgestellt war.
Jetzt möchte ich doch auch noch mal ein paar Dinge sagen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Zum einen der Faktencheck, Herr Ihm, den Sie vorhin angesprochen haben. Natürlich werde ich nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk den Vorwurf von Lügen und Schwindeleien gegenüber einem...
Ich fühlte mich auch nur ein bisschen überfordert von der Fülle einfach, der Details und weil ich wenig dazu sagen kann.
Ja, darf ich wieder?
Ja, gerne. Gut.
Und ich werde natürlich nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk einem Schützenpräsidenten und seinem Vizepräsidenten Lügen und Schwindelei vorwerfen, wenn ich das nicht belegen kann. Ich meine, nichts ist leichter als einen Autoren zu verklagen und einen solchen Prozess zu gewinnen, wenn der das nicht belegen kann. Belegt ist es für alle die, die es jetzt näher wissen wollen und die Sendezeit reicht nicht, um das alles im Detail zu beschreiben. Es ist alles dokumentiert auf der Homepage sportmutwaffen.de. Es ist dokumentiert in Veröffentlichungen von mir in der Süddeutschen Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, auch in der Zeit. Und auch gegenüber dem Spiegel habe ich einige Sachen erklärt. Das heißt, wer das genauer wissen will, kann das gerne machen. Ansonsten noch ein paar Worte zum Beispiel zu Herrn Gallwitz, wenn es heißt, die Legalwaffenopfer, das sei ein zu vernachlässigender Bereich. Die Legalwaffenbesitzer, hat er gesagt, aber damit müssen wir natürlich auch über die Opfer sprechen. Und das finde ich nun wirklich einfach falsch, um es mal milder auszudrücken. Wir haben mehr als 250 Sportwaffenopfer in Deutschland seit 1990 nachgewiesen als Initiative Keine Mordwaffen als Sportwaffen. Das wäre eigentlich Aufgabe des Innenministeriums, des Bundes und auch der Länder und des Bundeskriminalamtes. Die machen es jetzt seit Jahrzehnten nicht, obwohl es mal wieder angemahnt wird. Wir tun das unbezahlt im Gegensatz zum Innenministerium und so weiter. Und das ist auf der Homepage sportmutwaffen.de auch detailliert belegt mit Quellen und so weiter. Und zu sagen, mehr als 250 Legalwaffenopfer, Sportwaffenopfer, allein die Sportwaffenopfer, das sei mit den Tätern ein zu vernachlässigender Bereich. Nein, das geht zu weit. Sie fragten ja eben, ob es nicht eine Veröhnung der Opfer sei, wenn wir über das Waffenrecht reden. Also ich bin mit Hinterbliebenen aus Winnenden vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, habe diese Frage also endlich mal dort in Karlsruhe vorgelegt, ob dieses Recht auf tödliche Sportwaffen wie ein Menschenrecht, überwiegend sogar das Recht auf Leben, zu behandeln ist. Und da kamen Antworten und Nicht-Antworten. Und auch bis nach Straßburg vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sind wir gegangen. Die Art, wie da auch mit Hinterbliebenen umgegangen wurde, das haben die viel mehr als Verhöhnung empfunden. Auch was Bundestagsabgeordnete wie Sebastian Edati oder Wolfgang Bosbach oder von der FDP, Hartfried Wolf und so weiter, was die gesagt haben, das haben die viel mehr, also zum Thema Waffenrecht gesagt haben, um dieses lasche, kriminell lasche deutsche Waffenrecht zu erhalten. Das haben Hinterbliebene von Opfern tatsächlich als Verhöhnung empfunden. Was die Einsatztaktik betrifft, die Polizei kommt regelmäßig zu spät in solchen Fällen, ansonsten hätten wir nicht 150 Opfer zu beklagen. Das heißt, auch in Winnenden, wo die Polizei ganz schnell da war, innerhalb von Minuten da war, konnten sie 12 Tote in der Schule eben gerade nicht verhindern. Und insofern sollten wir uns, wenn Herr Gallwitz sagt, naja, es gibt noch viele andere Faktoren und die fallen dann runter, wenn wir es über das Waffenrecht reden, was es ist für eine Logik. Das ist so, als ob man jemanden, der einen Vortrag über Zebras gehalten hat, danach vorwirft, er hat keinen Vortrag über Nashörner gehalten. Wir sollen über Zebras reden, über Nashörner reden, über psychologische mögliche Ursachen, warum Menschen so etwas tun, aber natürlich auch über das Tatmittel, das womit. Von daher, das Waffenrecht soll weiter evaluiert werden, sagt Herr Gallwitz und spricht die Waffenrechts-Pseudo-Verschärfungen an in der Vergangenheit. Wir haben es evaluiert als Initiative und zwar haben wir einfach die Opfer mitgezählt seit dem Winnender Amoklauf. Wie gesagt, 7-mal so viel wie in der Winnender Schule und das ist im Moment die deutlichste Waffenrechtsevaluierung, die vorliegt. Das heißt, diese Pseudo-Verschärfung vom Sommer 2009, die war nicht geeignet. Ganz klar, Großkaliber-Trainingsverbot für Sportschützen, als wären Kleinkaliber nicht genauso tödlich, was soll denn das? Und das andere, dass jetzt die Aufbewahrung von Schusswaffen unangemeldet kontrolliert werden kann und auch anlasslos kontrolliert werden kann, was soll denn das? Der Fall Winnenden war ein Ausnahmefall. Sie sprachen ja eben vom jungen Mann. In Winnenden war es ein junger Mann, in Erfurt war es auch. Diese 80 Sportwaffenopfer seit 2009, seit dem Winnender Amoklauf, das waren zum allergrößten Teil keine jungen Männer. Und das waren auch in den allermeisten Fällen die Waffenbesitzer selber. Winnenden, der Ausnahmefall, dass ein Sportschütze, Tim K. war selber Sportschütze, uns bei seinem Vater die Waffe wegnimmt und damit einen Amoklauf macht. Und dann heißt es immer, wir müssen die Aufbewahrungsvorschriften verschärfen. Diesen Ausnahmefall, sich darauf so zu konzentrieren, das war letztlich ein Ablenkungsmanöver. Man kann aber das überhaupt nicht kontrollieren.
Aber Herr Grafe,
die Aufbewahrung, jedenfalls nicht so, dass man es wirksam damit was verhindern könnte oder vermeiden könnte. Insofern reden wir immer am Kern vorbei. Ohne Waffe kann ich keinen erschießen.
Aber wenn
Waffe geht es umso besser.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann fordern Sie ein absolutes Verbot. Das heißt, die Sportschützen, die Jäger vielleicht auch, die Waffensammler müssten ihre Waffen abgeben oder unbrauchbar machen. Und dann gäbe es keinen Schießsport mehr jenseits des Luftgewehrs oder der Luftpistole oder von Pfeil und Bogen. Oder wollen Sie eine schärfere Regulierung? Also in Vorbereitung dieser Sendung ist mir aufgefallen, dass bei mir mindestens einmal im Jahr der Schornsteinfeger vorbeikommt und sich die Heizung und den Schornstein anguckt. Warum sollte nicht bei einem Waffenbesitzer auch einmal im Jahr jemand vorbeikommen und nochmal raufschauen und nochmal ein paar ernste Worte zur Aufbewahrung und zur Pflege der Waffe sagen?
Ja, er könnte sagen, du sollst nicht töten. Das ist aber allgemein bekannt. Und die Sportschützen, Mörder der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland darüber hinaus, die haben ihre Waffen, so darf man annehmen, ordnungsgemäß aufbewahrt. Zumindest war die nicht ordnungsgemäße Aufbewahrung nicht tatermöglichend, sondern der Besitz war tatermöglichend. Und was soll man denn kontrollieren? Es ist kriminologisch längst anerkannt, dass es keine psychologischen Möglichkeiten gibt, einen Legalwaffenbesitzer so zu untersuchen, dass man einen Mord, es muss nicht gleich ein Amoklauf sein, es reicht auch eine Einzeltötung, sicher vorab erkennen kann. Es gibt Auffälligkeiten, natürlich, das weiß Herr Galwitz alles viel besser als ich, aber er weiß eben auch, dass trotz der psychologischen Untersuchungen von jüngeren Sportschützen, die seit ein paar Jahren durchaus gemacht werden, die allermeisten Sportschützen werden nicht kontrolliert, nur Großkaliberschützen bis zu 25 Jahren sollen einen Psychotest vorlegen, und dass das kein sicheres Instrument ist, um Sportwaffenmorde zu verhindern oder auch nur zu vermeiden, das ist doch klar.
Sagen Sie, Herr Grafe. Herr Grafe, Sie waren ja auch mit Ihrer Initiative vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich glaube, am 23. Januar 2013 wurde entschieden, dass das Waffengesetz von Verfassungswegen nicht beanstandet werden kann. Und ich weiß nicht, ob Sie an der Initiative Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg dann nochmal beschwerdemäßig im gleichen Jahr beteiligt waren. Ja. Die haben das natürlich eingestellt, weil der Antrag oder die Beschwerde für unzulässig erklärt worden wurde, einfach weil es von der Organisation und vom Verein her ist.
Also, nein, falsch, ganz falsch. Moment, ich habe da als Roman Grafe diese Beschwerde eingelegt, zusammen mit Hinterbliebenen aus Winnenden. Und das stimmt schlichtweg nicht, was Sie gerade gesagt haben. Und insofern war es nicht natürlich unzulässig, wie Sie gerade sagten, sondern es wurde von zwei Einzelrichterinnen oder von einer Einzelrichterin und dann Mitwirkung einer zweiten Richterin dann so entschieden, hätte aber auch anders entschieden werden können.
Ja, also ich habe die Information, dass die Beschwerden am 21. Mai 2015 durch Entscheidung der Schweizer Richterin Helen Keller ohne weitere Prüfung und ohne nähere Begründung für unzulässig erklärt worden sind.
Das heißt doch nicht, dass diese Beschwerden nicht gleichwohl hätten bestätigt werden können.
Wie Sie das jetzt interpretieren, ist okay, aber es ist für unzulässig erklärt worden. Und das wichtigere Bundesverfassungsgericht hatte nichts zu beanstanden. Die damalige Justizministerin und einige rechtspsychologische Gutachter sind zu einem Konsens gekommen nach dem Winnender Lauf, dass für die Gewaltprävention eine weitere Novelle des Waffenrechts nichts bringen würde. Weil 2003 schon diese Eignungsuntersuchung, wie schon mehrfach zitiert heute, der unter 25-jährigen Erstantragsteller eingeführt wurde und der Gesetzgeber der Meinung ist, dass hier die Sicherheit so erhöht wurde, dass man unter diesen abstrakten Gefahrenbereich nicht runterkommt, ohne alle Menschen, die zuverlässige Legalwaffenbesitzer sind, unter einen Generalverdacht zu stellen. Weil das ist ja auch ein Problem. Ja?
Ziehen wir hier vielleicht mal einen kleinen Schlussstrich, nur wegen der Sendezeit. Das Trauma von Winden gibt es Lehren aus dem Amoklauf mit Ines Geipel, Roman Grafe und Adolf Galwitz in der Diskussion. Wir haben uns jetzt ausführlich über Waffen und Waffenrecht unterhalten. Sie, Herr Galwitz, haben vorhin einen Bezug hergestellt zwischen Terrorismus und Amokläufen. Und Frau Geipel hat von der, ich nenne das mal Mittelstandsverwahrlosung mancher junger Männer gesprochen, die zwar in behüteten bürgerlichen Verhältnissen aufwachsen, aber offensichtlich doch ganz schöne Defizite fürs Leben mitbringen. Beides lässt mich zu der Idee kommen, dass man offensichtlich im Vorfeld eines Prozesses der Selbstradikalisierung, in dem Moment, wo einer sich erstmal einbildet, er könnte zum Einzelkämpfer werden, bevor er es dann tut, dass man da noch Eingriffsmöglichkeiten hat. Ist das praktikabel?
Das ist praktikabel. Man spricht da von der Erreichbarkeit und der Schwingungsfähigkeit, dass man bei Auffälligkeiten im Gespräch bei den jungen Leuten noch merkt, die sind jetzt nicht innerlich weggetreten, die hören nicht nur zu, sondern die argumentieren, die erklären. unabhängig davon, ob sie schon mit einem schwarzen Mantel oder mit martialischem Äußeren auftreten. Und irgendwann mal, das ist natürlich auch eine Frage der Einbindung. Ich bin oft an Schulen gewesen, wo ich gefragt wurde, was können wir über die Sicherheitsverglasung und die Türen, die man nur noch von innen öffnen kann und Codewort und so weiter noch machen. Und da habe ich gesagt mir, ich habe viele Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt und gearbeitet, mir gefällt da etwas sehr gut, dass man am Schulanfang eine Liste gemacht hat, wo die X-Achse alle Schüler waren und Schülerinnen und die Y-Achse alle Lehrer und Lehrerinnen. Und dann musste jeder Lehrer im Laufe der nächsten Monate bei jedem Schüler ein Kreuzchen machen, wenn er mit dem schon mal ein Gespräch geführt hat. Und dann hat man nach einigen Monaten nachgeguckt, bei welchen Schülern fehlen Kreuzchen. Will heißen, wenn man mal guckt, was im Pausenhof abläuft, wer sich mit wem beschäftigt, wer wem SMS schickt, positiv und negativ, dann haben wir immer schon eine kleine Menge, die ausgegrenzt ist, die aber ganz gut scheinbar damit umgehen kann. Umgangssprachlich sagt man, der Hals schwillt zwar ein bisschen an, aber es ist noch nur zu nichts Schlimmerem gekommen. Und wenn wir von Anfang an bei allen Menschen, Schülern und Schülerinnen, diese Sensibilität fördern, ohne die Sicherheit verstärkenden Maßnahmen, sich um den Nächsten ein bisschen mehr, der mit an die Schule geht, zu kümmern, dann könnte man zumindest feststellen, wenn da Not und Hilflosigkeit vielleicht entsteht, die man nicht nur an Jahreszeit angemessener Kleidung und ständig gesenkten Blickkontakt und Schulversäumnissen und solchen Dingen fehlt, sondern dass die Menschen von Anfang an auch ein bisschen mehr eingebunden werden in Dinge, die für Jugendliche doch unheimlich wichtig sind. Dazu zu gehören, Freunde zu haben, anerkannt zu werden, auch wenn man nicht der Beste in Sport ist oder das beste Aussehen mit Grübchen und was weiß ich hat. Das sind doch Dinge, die haben sich in der heutigen Zeit unabhängig von der Werteveränderung und Reduzierung überhaupt nicht verändert.
Herr Grafe, würden Sie sich so ein System der Selbstbeobachtung auch für die Schützenvereine wünschen?
Ja, was soll denn das? Ich meine, Selbstbeobachtung der Schützenvereine, teilweise sind sie betrunken und wenn sie nüchtern sind, dann schießen sie teilweise aneinander vorbei, können danach nicht mehr genau sagen, wann wer dort zum Schießtraining war. Ansonsten Selbstbeobachtung, also wie gut kennt denn der Kegelbruder seinen Kegelbruder, dass er so tief hineinschaut. In meinem Buch Spaß und Tod vom Sportwaffenwahn, das jetzt in diesen Tagen erscheint, habe ich ja etliche, nicht bloß Amokläufe weltweit beschrieben, sondern auch Einzeltötungen in Deutschland und auch anderswo. Und da wird doch klar bei diesen Tätern, dass der typische Täter auffallend unauffällig ist. Und dass das danach immer heißt, das haben wir ihm nicht zugetraut. Der war so freundlich, der war so höflich, der war so nett. Nicht bei allen, aber selbst bei Anders B. Uetia haben dann frühere Freunde und Wegbegleiter das formuliert. Das heißt, was sich wie ein roter Faden durch diese Passagen des Buches zieht, ist der völlig normale Täter. Und jetzt soll der Kegelvereinsbruder und der Schützenvereinsbruder plötzlich schlauer sein als Herr Galvis und andere Polizeipsychologen und sollen den Täter erkennen. Das ist doch absurd.
Also, Herr Grafe, mit Verlaub, da muss ich jetzt reinkrätschen. Ich habe nicht vom Kegelverein und Schützenverein gesprochen. Ich habe vom wichtigsten Sozialisationsort jedes jungen Menschen gesprochen, dessen Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen ist, der Schule.
Und ich hatte die Analogie zum Schützenverein gezogen. Es war eigentlich mein Fehler.
Also die Schule ist nach dem Elternhaus der Ort, wo ich mich erlebe, wo ich sehe, meine Eltern sagen die ganze Zeit, Schatzi, Liebling, was weiß ich. Und da ist die Realitätsprüfung. Und mir geht's nur darum, dass an diesem Ort, der wirklich für viele junge Leute, die nicht zum Täter werden, die Hölle sein kann, schon allein der Weg zur Schule, der Aufenthalt im Klassenzimmer, im Pausenhof und wieder zurück, dass man an diesem Ort mehr sich kümmert um Menschen, die vielleicht unsere Hilfe brauchen. Und das kann man natürlich nicht in ein Gesetz kleiden. Ja? Sonst könnte man sich überlegen, dass man da die Schulgesetze ändert. Aber das habe ich ja nicht gesagt damit. Es geht um die Sensibilität der Menge in einem wichtigen Ort, um zu gucken, ob da irgendjemand hinten runterfällt.
Frau Geibel, Sie sind ja schon 2002 in dieses Thema eingestiegen mit dem Amoklauf an der Erfurter Schule. Jetzt schreiben wir das Jahr 2019, 10 Jahre nach Winden. Haben Sie den Eindruck, dass wir da weitergekommen sind, dass auch unsere Schüler letztlich ein bisschen sicherer zur Schule gehen können als damals noch?
Die Angst ist die Angst und die Angst besteht. Wir leben, das ist uns doch allen klar, in einer hochmedialisierten Gesellschaft. Effizienz, Druck, das sind unsere Leitlinien. Und insofern ist, das sagt ja Herr Galwitz, die Schule auch ein absoluter Hochdruckkessel. Und gleichzeitig haben wir, das wissen wir auch, so eine Genese der Debatte, die Genese des Umgangs. Die Türklingen sind eben nicht mehr draußen, sondern drinnen. Viel Technisches hat sich verändert, aber es bleibt so. Wir können uns nicht rausdrehen. Wir haben ein multikomplexes Feld mit diesen Amoktaten und wir lernen, aber ja, es steht zu befürchten, wir lernen nicht schnell genug.
Das war das SWR2-Forum mit der Autorin Ines Geipel, dem Journalisten Roman Grafe, auch Gründer der Initiative Keine Mordwaffen als Sportwaffen, und mit Adolf Gallwitz, Polizeipsychologe und früher Professor an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.